Die große, schnell und hektisch Reichshow.
Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe Nummer 27 des Wayne Podcasts. Heute habe ich ja so ein bisschen Dampf gemacht in Facebook und Co., habe ein paar Werbeanzeigen geschaltet und ihr seid mächtig verwirrt anscheinend da draußen, deswegen will ich dazu ein bisschen was erzählen. Das heißt, heute wird sehr stark darum gehen, erstmal die Campix zu besprechen, die Campix Week, die alte zu besprechen, aber dann auch mich ein bisschen auszulassen über schnell und hektisch reich, Infoprodukte und Performance Marketing. Da habe ich ja so ein paar Fußtritte in die Richtung gemacht und einige Leute scheinen ja jetzt mächtig verwirrt zu sein, was in dem Bereich mit dem Young passiert. Und da will ich euch einfach mal ein paar Zähne ziehen, weil ich glaube, ihr seid da auf dem falschen Weg unterwegs. Aber lasst uns erstmal reinkommen. Let's go. Wait.
The most powerful element in advertising is the truth.
The best way to predict the future is to create it.
In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst? Ja, was sonst? Hallo, Hallöchen zur Ausgabe Nummer 27 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Habt ihr vielleicht schon ein oder andere Mal gehört? Das werde ich hier so als Kult weiter durchreiten. So, wie in jeder Sendung fangen wir an mit dem, eingefleischte Hörer wissen schon, Housekeeping. Genau.
Glaubst du, Brain ist der Korn der Szene? Dann wird es Zeit für die Metaebene.
Ja, Housekeeping. So fangen wir die Sendung hier immer an. Wir gucken, was wir in der letzten Sendung verzapft haben, ob noch irgendwelche Fragen übrig geblieben sind oder ob wir noch irgendwas zu besprechen haben. In diesem Fall ist ja die Lücke ein bisschen größer gewesen, weil die Campix Week einfach am Start war. Und ich mir zwar vorgenommen hatte, einen Podcast da zu machen, auf den Fluren mit dem einen oder anderen Gespräch zu führen, aber ich muss sagen, ich war so beschäftigt und auch am Mittwoch schon so ja, am Limit, sage ich mal, der geistigen Kräfte, dass ich einfach keinen Bock hatte, mir noch den Podcast reinzuziehen und den noch auch zu produzieren. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und deswegen liegt jetzt das Housekeeping jetzt zurück. Ich glaube, 4 Wochen. Ich glaube, wir haben eine Sendung ausgelassen. Eins habe ich verzapft in der letzten Sendung und da bin ich darauf hingewiesen worden, zu Recht darauf hingewiesen worden. Ich habe euch im Zusammenhang mit den Bounce Rates erzählt, dass ihr die Bounce Rate, also das, was das ausmacht, die User Experience zu beurteilen im Zusammenhang mit Rankings, dass ihr das in Google Analytics sehen könnt. Und das ist natürlich Bullshit. Also in Google Analytics steht zwar eine Absprungrate drin, aber die beinhaltet nicht die eigentlich gemeinte Return to SERP Absprungrate. Und die ist ja eigentlich wichtig, um auf Ranking-Signale vielleicht zu verweisen oder die im Zusammenhang mit Ranking insgesamt ins Spiel zu bringen. Ich will euch aber auch sagen, was mein Hintergrund war, weil ich habe das natürlich nicht völlig gedankenlos gemacht. Der Wert in Google Analytics ist ein anderer, nämlich die Absprungrate beinhaltet da nur Seiten, die einmalig besucht sind, ohne dass auf dem Seitenkomplex eine andere Seite besucht worden ist. Das heißt, die Leute sind also weg. Wo die hingesprungen sind, ist eigentlich völlig egal, ob die wieder zum Suchergebnis zurückgesprungen sind oder woanders hin. Das interessiert Analytics nicht. Deswegen ist die Ableitung von der Basis her, wenn ich den reinen Fakt nehme, jetzt nicht so richtig. Aber ich will euch einfach mal erklären, was mich da geritten hat, weil ich die Sache natürlich ein bisschen weiter sehe. Es gibt diesen Wert eigentlich nicht zu sehen für uns Außenstehende. Wir können also nicht sehen, wer aus meinen Seiten wieder direkt zu den SERPs zurückgesprungen ist. Zumindest kenne ich keinen Weg. Wenn einer da draußen den Weg gefunden hat, dann sagt ihn mir bitte. Dann können wir das hier auch scheren in diesem Podcast. Und ich werde auch ein bisschen intelligenter. Alles gut. Da ich aber diesen Wert nicht habe, nehme ich mir so eine Eselsbrücke. Und die Eselsbrücke in meinem Fall ist einfach, dass ich sage, okay, wenn die Bounce Rate, also die Absprungrate in Analytics sehr, sehr hoch ist und die Verweildauer auf der Seite, obwohl ich sehr viel Inhalt habe, das weißt du als Webmaster ja selbst am besten, auch sehr hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich das Informationsinteresse von demjenigen, der meine Seite besucht habe, relativ gut befriedigt habe und der irgendwo hingesprungen ist, aber nicht mehr auf meinen eigenen Seiten geblieben ist. Das heißt, ich habe eigentlich alles erfüllt, was ich mit meiner Seite erfüllen kann. Wenn ich aber eine geringe Verweildauer habe und eine hohe Absprungrate, dann ist in der Relation zu allen Möglichkeiten, die da sind, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass eben zurück in die SERPs gesprungen wurde. Und das ist für mich so die Eselsbrücke, weil ich keinen anderen Wert habe. Nehme ich das so ein bisschen aus Google Analytics, aber es stimmt, es ist keine direkte Verbindung, sondern ist vielleicht eine abgeleitete, indirekte Verbindung. Deswegen war es nicht ganz so richtig. Und da will ich mich nochmal auch korrigieren und entschuldigen bei euch, weil das soll ja schon alles Hand und Fuß haben. Und im Kern muss ich sagen, ich bin mit Sicherheit nicht der super Analytics-Spezialist. Ich kann ein paar Datenableitungen ganz gut machen, die für mich jeden Tag wichtig sind. Und sonst probiere ich halt Assoziationen in großen Teilen zu bilden. Und bei mir ist im Handling von Suchmaschinenoptimierung im Zusammenhang mit diesen Werten in Analytics sowieso am Ende des Tages das immer ein Zusammenspiel aus den Inhalten, die ich gebaut habe, wo ich weiß auch, was ich für einen Müll verzapft habe oder was ich gut gemacht habe und dann auf die Daten gucke und dann eine menschliche Ableitung dazu auch mache. Also blind auf die Daten zu gucken, blind in die Vergangenheit zu gucken, glaube ich, ist ein, also liegt mir als Mensch nicht und deswegen mache ich es nicht so. Ja, okay, Punkt. Wollte ich nochmal klarstellen. Dann habe ich, sonst bringe ich ja mal so ein bisschen Kinosachen hier noch mit rein, um so ein bisschen mein Privatleben euch zu offenbaren. Das kann ich gar nicht machen, weil ich in den letzten 4 Wochen wirklich nicht im Kino war. Mich nervt es ein bisschen, da waren so Sachen wie Logan und so, die hätte ich super gerne gesehen. Jetzt sind die schon wieder aus dem Kino raus. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das auch, dass irgendwie man das Gefühl hat, dass die einfach nur eine Halbwertszeit von 3 Wochen haben, diese Filme? Ist total freaky. Aber ich glaube, jetzt ist es wieder soweit. Da sind eine ganze Menge Filme wieder am Start. Auch wenn wir jetzt noch umziehen werden mit Sumago, wird hoffentlich wieder ein bisschen Zeit sein, wo ich runterkomme und wo ich einfach nochmal ins Kino gehen kann, weil ich das wirklich cool finde. In dem Fall können wir es mal umdrehen. Sonst sage ich euch ja immer, was im Kino cool war und gebe euch ein paar Tipps. Jetzt könnt ihr mir vielleicht sagen, weil ihr habt ja vielleicht in den letzten 4 Wochen mal das eine oder andere Kino besucht und den einen oder anderen Film gesehen. Was ist denn da draußen ziemlich cool, wo ich als erstes reingehen sollte? Was hat euch so richtig geflasht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt mir eine persönliche Mitteilung. Dann kann ich mich vielleicht daran ein bisschen orientieren. Dann habe ich so im Allgemeinen gesprochen, werde ich immer verfolgt von dem Frank Thelen. Den kennt ihr bestimmt auch aus der Höhle der Löwen. Das ist ja einer der Investoren da. Und ich finde ihn ja eigentlich so als Techie einen ganz coolen Typen. Er hat in manchen Bereichen ziemlich wirre Ansichten, finde ich. Gerade was so die Hingabe zu seinem Business anbelangt. Da ist er immer so auf dem Weg unterwegs, dass die Leute 100% in ihrem Business geben sollen. Er selber aber natürlich mit ganz vielen Invests unterwegs ist und natürlich immer sagt, er bringt sich voll ein. Kann er aber natürlich gar nicht, weil er natürlich so viele Baustellen hat. Also da schwächelt irgendwie die ganze Argumentation so ein bisschen. Und es zeigt eigentlich auch, dass die Sache nicht so einfach ist, wie er es immer darstellt. Der äußert sich aber auch, der Frank Thelen, ganz oft zu Veränderungen, die in der Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, möglich sein müssen, also umgesetzt werden müssen, damit wir überhaupt wirtschaftlich konkurrenzfähig sind in der Welt. Und da sagt er ganz oft, dass gerade die Autoindustrie oder die Batterieindustrie oder die Solarindustrie oder alles, was jetzt so von Elon Musk irgendwie aus dem Valley kommt, dass wir da in Deutschland total hinterherhinken und dass wir da wirklich Gas geben müssen. So, ich glaube, alles so ein bisschen FDP getrieben. Ich glaube, die Nähe zur FDP kann man auch nicht verleugnen. In Teilen hat er natürlich recht, aber ich glaube, dass jeder jetzt in der Schule irgendwie coden lernen muss, ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Irrsinn. Weil ich glaube, dass gute Coder einfach wirklich ein Herz dafür entdeckt haben. Und ich glaube, man kann auch Leute richtig tot machen in der Schule, indem man wie Mathe jetzt irgendwie Programmiersprachen lernt, wo man gar keinen direkten Bezug hat. Wie weit ist denn jetzt so das Lernen von Programmiersprache eigentlich entfernt von dem, was die Kids da draußen machen? Im Kern ist es doch so, dass die Kinder erstmal vielleicht lernen sollten, mal einen Überweisungsträger auszufüllen oder mit ihrem Bankkonto umzugehen oder Sozialkompetenz zu lernen, bevor sie jetzt irgendeine Codezeile schreiben lernen. Deswegen glaube ich, dass das eine Fehleinschätzung ist und Er sagt ja auch ganz oft, dass es eine Fehlentwicklung ist in der deutschen Gesellschaft, dass wir gerade industriell irgendwie uns nicht an den Vereinigten Staaten orientieren und gerade so diese Basisindustrien wie Kfz, ja, siehe Tesla und so, dass das irgendwie abreißt. Und das muss ich jetzt mal einfach so vergleichen mit Systrix und anderen Tools zum Beispiel. Weil damit könnt ihr was anfangen, das weiß ich. Systrix ist für mich so nicht der Oldtimer, sondern als Tool wirklich sehr solide und immer sehr überlegt, welche neue Toolteile im Endeffekt an den Start kommen. Aber die Basis ist, glaube ich, in der Denke von dem Johannes, dass alles sehr klar sein muss, schnell gehen muss und dass es sehr klar sein muss. Also alles ein bisschen ruhiger und gesetzter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Toolanbieter, die richtig Gas geben, die immer neue Features raushauen und die dann natürlich auf den Messen stehen und sagen, ey, wir können das wieder, denn natürlich ihre Release-Daten überhaupt gar nicht einhalten. Das, glaube ich, ist in der Softwareindustrie ganz oft so, leider. Und ja, die sind so mehr getrieben. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Autobauern und den Softwareanbietern, dann glaube ich, dass die deutsche Automobilindustrie gar nicht schlecht aufgestellt ist. Weil ich glaube schon, dass die natürlich erstmal das, was da ist, sehr stark ausreizen werden, weil zurzeit werden halt noch Autos mit Verbrennungsmotoren gekauft. Und die sind auch erschwinglicher, die sind in der Regel preiswerter. Die meisten Leute können damit auch mehr was anfangen als mit so einem großen Display in einem Tesla. Nicht alle in der Bevölkerung sind ja so darauf ausgerichtet, so Hightech-mäßig mit so einem Riesendisplay unterwegs zu sein oder einen Elektroantrieb zu haben, der so viel Power auf die Straße bringt. Das wollen viele Menschen halt einfach gar nicht. Und auch wenn es die Zukunft ist, glaube ich daran, dass die deutschen Autobauer ja nicht total bescheuert sind. Also die Ingenieure, die da sitzen, die wissen schon, glaube ich, wo es hingeht. Aber man muss ja nicht gleich, solange der eine Karren noch fährt, den anderen schon so weit hervorkehren, dass man jetzt sagt, okay, man orientiert sich völlig neu, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, und da wird der Hans Kronenberg mir ja vielleicht auch wieder ins Wort fallen, weil er da wirklich Ahnung von hat und ich vielleicht ein bisschen weniger Ahnung davon habe, sind die deutschen Autobauer an vielen neuen Features, die aus dem Valley kommen, zumindest venture-kapitalmäßig beteiligt, firmenkapitalmäßig beteiligt, sodass sie auch Zugriff, denke ich mal, dass das die Logik ist, zu Patenten haben werden oder Beteiligungen haben werden, die es ihnen ermöglicht, also zum Beispiel an Batterien ranzukommen für ihre Elektroautos. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Aktionismus eigentlich vielleicht gar nicht so geil ist, sondern dass es eigentlich viel geiler ist, gemäßigt an das Thema ranzugehen und nicht so viel Gas zu geben. Denn das, was Elon Musk da macht mit Tesla und mit diesen ganzen jetzt Volkswagen, sage ich jetzt mal, in Richtung Elektromobilität, das ist natürlich auch ziemlich dünnes Eis. Natürlich kann man sagen, wenn es einer schafft, dann ist es Elon Musk. Aber vielleicht machen auch ganz andere Leute im Hintergrund, vielleicht auch deutsche Industrie, viel coolere Sachen, die dann aber langsam und solide ausgerollt werden. Und da sind wir wieder bei Systrix und beim Aktionismus. Deswegen, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Ich finde, das ist ein mega spannendes Thema, ob man das eher solide angehen sollte oder ob man das vielleicht auch aktionistisch angehen sollte. Das hat ja so ein bisschen auch mit dem zu tun, wie die Marketingindustrie vielleicht gerade funktioniert. Also immer machen, 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 so wie Gary Vaynerchuk das sagt. Oder einfach vielleicht solide sich Zeit lassen und dann einfach einen rauszuknallen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Mittelweg irgendwie wieder das goldene Stück. Schreibt das mir einfach mal in die Kommentare. Dann wird eines passieren, und das wird vielleicht auch dazu führen, dass die nächste Ausgabe vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder kommen wird. Ich werde nämlich ab 8.4. wieder auf den Jakobsweg gehen. Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen oder mir länger folgen, die werden ja wissen, dass ich im letzten Jahr schon auf dem Jakobsweg war. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann guckt einfach mal im Sumago TV YouTube-Channel. Da könnt ihr meine Tour sehen. Ich habe immer Tagesvideos gemacht und da könnt ihr sehen, wie ich gelitten habe, ja, auf diesem Weg. 340 Kilometer jeden Tag, eine Strecke von 25 bis 40 Kilometern zu laufen, war kein Pappenstiel. Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen infiziert und ich weiß, was dieser Weg mit einem macht, und deswegen werde ich ab 8.4. mit meinem Sohn, der ist knapp 17 Jahre, auf den Jakobsweg gehen und so eine Vater-Sohn-Tour machen. Und da freue ich mich wirklich mega drauf, weil ich glaube, dass das eine echt schöne Vater-Sohn-Erfahrung werden wird. Auch wenn ich glaube, dass er natürlich die ganze Psychologie und diese Art des Jakobswegs vielleicht noch nicht so richtig für sich entdecken kann. Aber darum geht's gar nicht. Wir werden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und ihr könnt, wenn alles richtig läuft, live dabei sein. Ich werde wieder Tagesvideos machen, wie es mir ergangen ist mit meinem Sohn auf der Piste. Wir gehen diesmal den Küstenweg, den spanischen Küstenweg bis nach Santiago de Compostela. Und da könnt ihr wieder dabei sein. Und die ganze Sache wird ab 7. oder 8.4. auf papa.de bei Michael Schöttler laufen. Und da könnt ihr wieder sehen, wie ich das eben als Vater angehe, das ganze Thema, und was es mir persönlich bringt. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen ja wieder infizieren, selbst mit seinem Sohn zu laufen, weil das ist ein Vater-Kind-Format, und da ist es vielleicht für euch auch ganz interessant, mal zu sehen, wie Kinder sich verhalten und wie das zusammenschweißt. Und ich glaube, im Alltag gibt es viel zu wenig Momente, wo einfach so was stattfindet, so eine wirklich eine intensive Zeit miteinander zu erleben, auch auf so einer möglichen Spiritualitätsebene, sage ich jetzt mal, auch wenn ich wirklich mit Glauben hat es bei uns nichts zu tun. Also ich gehe da jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie christlich veranlagt bin, das habe ich schon mal erzählt, sondern weil ich einfach wirklich glaube, da ist irgendwas an Selbsterkenntnis, und das ist schon sehr intensiv, und da freue ich mich extrem drauf, mit meinem Sohn das zu machen. Perspektiven. Ja, wenn ihr das gerade hört, werdet ihr wieder feststellen, dass ich immer noch keinen Jingle für das Perspektiving habe, und darum soll es jetzt gehen. In jeder Sendung will ich ja jemand aus der SEO- oder Online-Marketing-Szene vorstellen, den ich persönlich kenne, und demjenigen eine Außensicht mitteilen, so wie ich denjenigen sehe, und euch vielleicht auch mitteilen, wenn ihr einfach nur in Kontakt mit den Leuten treten wollt, wie die Leute denn so ticken und ob es eine Möglichkeit gibt, gut mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, oder ob man vielleicht irgendwas beachten sollte, damit man ja besser mit denen ins Networking startet. Und in dieser Ausgabe möchte ich mich mit dem Sebastian Erlhofer beschäftigen. Den kennen ja viele von euch, weil er diesen Schinken geschrieben hat, Suchmaschinenoptimierung, der so eigentlich so als Fachliteratur, muss ich jetzt mal sagen, sorry Mario, aber glaube ich, die Website Boosting als Buch abgelöst hat. Ich glaube, da gibt es, ich weiß gar nicht, wann da bei der Website Boosting als Buch, als Fachbuch die letzte Ausgabe so aktualisiert wurde. Ich sehe immer nur, dass Sebastian Erlhofer mit seinem Schinken Suchmaschinenoptimierung immer wieder mal eine neue Ausgabe macht, und das Ding wird immer dicker und immer dicker, und das ist natürlich eine coole Nummer, die er da gebaut hat über die Jahre. Ich glaube, das können gar nicht so viele, also so schreiben, aber er hat was gemacht, was viele andere halt nicht gemacht haben. Er hat diesen Bereich Buch und Kompendium zum Bereich Suchmaschinenoptimierung einfach knallhart besetzt, und ich glaube, dass ein Großteil von seiner Reputation, abseits davon, dass er halt ein wirklich netter Kerl ist, ein sehr intelligenter Mensch ist, ja, da hat er eine Menge für seine Reputation über das Buch einfach gemacht, und ich glaube, dass das ziemlich intelligent ist. Es gibt natürlich sehr viele Leute da draußen, die ihr auch kennt, die Bücher geschrieben haben. Das sind meistens aber nicht so eine Schinken und so eine Companion, wie das der Sebastian gemacht hat. Und ja, einfach so ein echtes Vorreiterbuch zu bauen, was denn wirklich Standardwerk in einem bestimmten Bereich ist, das ist schon ziemlich intelligent. Und das kann ich euch nur empfehlen. Es sind ja sehr viele Bereiche überhaupt noch nicht besetzt eigentlich im Online-Marketing, zumindest in der Größe, in der Breite. Und wenn man sich daran traut, dann ist es natürlich ja in allen Bereichen möglich. Also ich habe ja schon ein bisschen was zu Sebastian selbst gesagt, abseits davon, dass er anscheinend ein ganz gutes Wort schreibt, ist er halt wirklich einer der Leute im Online-Marketing, die wirklich hochgradig intelligent sind, muss ich wirklich sagen, der was von der Ahnung von Tools hat, der was von Ahnung von Programmierung hat, der einen guten Überblick über viele Bereiche im Online-Marketing hat, und ich würde ihn wirklich zu einem der intelligentesten Menschen in dem Bereich zählen, ja, abseits davon, dass er jetzt das Buch geschrieben hat. Ich finde ihn als Mensch eben auch wirklich intelligent, und mit ihm kann man super darüber philosophieren, wie man Agenturen ausbaut, wie man Suchmaschinenoptimierung macht, wie man aber auch ja menschlich das Ganze handelt mit Familie etc. pp. Also wenn ich mich mit Sebastian unterhalte, dann ist das immer ein sehr tiefes Gespräch, und es zeigt eigentlich auch so ein bisschen den Charakter von ihm, nämlich er ist ein sehr offener Kerl. Das heißt, wo ihr ihn trefft, wird er immer ein offenes Ohr für euch haben. Ich glaube, dass es kein Mensch ist, der irgendwie kalkuliert. Das ist ja in vielen anderen Bereichen in dem Business schon so, dass man immer schon sagen muss, ja, da reden zwar Leute mit dir, aber wenn es ein bisschen enger wird in bestimmten Bereichen und es ein bisschen Konkurrenz gibt, dann nehm dich mal vielleicht ein bisschen in Acht. Das habe ich bei ihm überhaupt noch nicht festgestellt, sondern er ist wirklich eine selbstbewusste und offene Haut, und ich glaube, mit ihm kann man, wenn man jetzt nicht selbst irgendwie ein Arsch ist, immer super ins Gespräch kommen. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, dass er ein ganz gutes Näschen dafür hat, ob jemand ein Arsch ist, und dann wird er euch ja zumindest nicht direkt vielleicht ins Gesicht sagen, Sebastian, ich weiß nicht, dass du ein Arsch bist, sondern er wird es dich auf anderer Ebene spüren lassen. Aber ich glaube, dass er intelligent genug ist, um zu separieren, mit wem er vielleicht am Ende des Tages sich mehr beschäftigen will und mit wem nicht. Als Außensicht kann ich nur sagen, für dich, Sebastian, jetzt gesprochen, ich glaube, bei dir ist es wirklich sonnenklar. Du bist in meiner Sichtweise wirklich im Kern SEO. Ich kriege ein bisschen natürlich darüber mit, dass wir uns kennen, dass ihr auch sehr groß und stark aufgestellt seid im Bereich Typo 3, also die Kombination aus Typo 3 und SEO, die ist bei euch sehr ausgeprägt. Auch wenn ich das Gefühl habe, weil du eben so Teil der SEO-Szene bist, kriege ich diesen Programmierteil irgendwie nicht so richtig mit. Aber da der eben sehr stark bei euch wächst, wird es auch auf andere Weise funktionieren. Und da lebe ich natürlich in meiner eigenen Bubble. Ich glaube, du machst viele Sachen einfach richtig. Du hast eine gewisse Grundsolidität, also das, was ich vorhin zu den Autobauern gesagt habe, ich glaube, das trifft für Sebastian eben auch zu, dass er wirklich Sachen sehr unaufgeregt macht. Und ich neige, glaube ich, eher dazu, viel zu machen, bin super agil und er ist halt wirklich einer, der ja langsam macht, aber sehr gezielt macht und eben sehr gut macht. Und das ist ein Charakterzug, den ich an ihm sehr schätze. Ich glaube, dass es wirklich einer ist in der Szene, der wirklich zu den Guten gehört. Und wir kommen ja nachher noch im Hauptthema bei Schnell und Hektisch Reich noch dazu, wie die Trennungs- oder die Trennungslinie zwischen gut, schlecht, schwarz und weiß so verläuft. Und da ist er auf jeden Fall auf der guten Seite. Ich habe noch nicht einen Anreiz bekommen, um zu erkennen, dass er auf einer anderen Seite steht. Deswegen, wenn ihr ihn noch nicht auf dem Schirm habt, nehmt ihn auf den Schirm, weil es wirklich Spaß macht und lernen könnt ihr immer was von ihm. Wenn ihr ihn also irgendwo sehen könnt, dann hört ihn euch an, weil er wirklich immer sehr intelligente und sehr unaufgeregte Vorträge auch macht. Ähnlich wie der Markus Höfner. Das ist so, in meiner Denkwelt sind das so zwei, die so mindmäßig ziemlich eng zusammengehören. So, dann kommen wir mal zu den Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Ja, Blog-Themen sind diesmal nicht ganz so viel. Ich habe nur vier Themen rausgesucht, weil ich einfach im Hauptthema ein bisschen Gas geben will. Anfangen will ich mit etwas, was ich bei Creative Blog gefunden habe. Und da geht es um 5 Tipps für junge Animateure, Animatoren, also Leute, die im grafischen Bereich unterwegs sind und gerade Beginner in dem Bereich. Und ich finde einfach, dass sehr viele Bereiche davon sehr übertragbar sind für Agenturen oder für Leute, die in allen anderen Bereichen des Marketings auch unterwegs sind. Da geht es zum Beispiel darum, an seinem Showreel wirklich zu arbeiten. Showreel sind ja so die Schaubühnen für das, was ihr so macht. Und das müssen nicht immer Grafiken sein, wie gerade bei Animatoren das halt einfach so ist, dass es Grafiken oder Videos sind. Ihr könnt es aber genauso machen für Cases, die ihr im Bereich Suchmaschinenoptimierung oder im Bereich SEA gemacht habt. Einfach so Cases zu bilden, die unter einer bestimmten Plattform auf eurer Seite zu finden sind, wo sich Leute orientieren können. Ich glaube, das ist ziemlich schlau. Und da sollte man auch richtig Gas geben in dem Bereich. Dann eine Sache, die auch übertragbar ist aufs Online-Marketing, ist, guck, wo du wirklich gut bist. Also in jedem Bereich, also wenn ich einfach mich sehe, dann gibt es sehr viele Bereiche, in denen ich, wo ich Spaß habe, aber es gibt bestimmt Bereiche, wo ich mich als richtig gut eigentlich einstufen würde. Und auf die Bereiche sich zu konzentrieren, macht in jedem Fall Sinn. Und das ist das, was ich eigentlich auch immer sage, wenn ihr im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs seid und das, da ist wieder diese Brücke von Online-Marketing zu irgendwelchen kreativen Menschen, dann guckt einfach, dass ihr Sachen macht, die euch Spaß machen und probiert euch in dem Bereich zu reportieren. Ich sage nur Martin Missfeld und Bildersuche. Ich glaube, dass der ganze Bereich im Online-Marketing, in der Suchmaschinenoptimierung relativ offen liegt dafür, um sich in bestimmten Bereichen zu reportieren und sich ein Spezialthema rauszusuchen und in dem Bereich wirklich Gas zu geben, da die Expertise zu sein und Ansprechperson zu sein und einfach einen Claim zu setzen in dem Bereich, macht in jedem Fall Sinn, gerade für Leute, die noch Zeit haben, die also gerade in die Industrie einsteigen und die einfach noch hoffentlich gierig sind in dem Bereich, die sollten sich auf jeden Fall einen Spezialbereich raussuchen und da Flagge zeigen, weil das wird der Reputation in jedem Fall gut tun. Die Leute, die schon sehr lange in dem Bereich drin sind, so wie ich, die tun sich natürlich ein bisschen schwer, weil im Agenturalltag du schon ein paar andere Probleme hast, als dich so zu positionieren, sondern du musst die Sache ja ein bisschen größer denken. Aber da mache ich auch natürlich nur meistens die Sachen, die mir Spaß machen, da achte ich zumindest sehr stark drauf. Und dann ist eine Sache mit bei, die eben auch wichtig ist, die jetzt nicht so ganz übertragbar ist, aber vielleicht auf den Tourbereich übertragbar ist. Nämlich, setz dich mit Studio und mit der Technik in dem Studio auseinander. Also für Kreative bedeutet das natürlich, dass ich mich mit nicht nur mit Kreation, mit Zeichnen beschäftigen muss, sondern ich muss die Technik auch verstehen. Ich muss wissen, wie Adobe funktioniert, wie die ganzen Suiten da drin funktionieren oder die Teile der Suiten funktionieren. Ich muss mich mit der Videotechnik auskennen, die in so einem Studio vorhanden ist. Muss mich mit dem Thema beschäftigen. Also alles, was mit Leidenschaft zu tun hat, muss ich wirklich mir Zeit nehmen, um da stärker zu werden. Übertragen auf den SEO-Bereich ist es vielleicht so, dass du wirklich dir auch Zeit nehmen solltest, dich mit den Tools wirklich auseinanderzusetzen, weil es gibt gerade sehr, sehr, sehr viel Tools da draußen und mir fehlt ganz oft die Zeit, mich mit neuen Tools auseinanderzusetzen oder ich kann die mir nur oberflächlich angucken und komme dann vielleicht auch zu den falschen Schlüssen, weil ich einfach den Sinn und die Logik in dem Tool noch nicht ganz verstanden habe. Und die Zeit muss man sich einfach vielleicht mal nehmen, aber auch die Tools, die man schon benutzt. Da gibt es ja auch die Chance, dass man vielleicht in seiner eigenen Bubble lebt und einfach die Tools so benutzt, wie man es immer gemacht hat und neue Funktionen vielleicht gar nicht mehr mit eingebaut hat und die Funktionsübersicht vielleicht viel größer ist, als man selbst das zulässt. Das heißt, nehmt euch Zeit in dem ganzen Alltag, um euch mit den Tools zu beschäftigen. Und da kann man vielleicht eine ganz gute Ableitung machen zu dem, was eigentlich aus dem Kreativbereich gekommen ist. Dann will ich nur kurz verweisen auf einen Artikel, den ich bei HubSpot gefunden habe. Und zwar von dem Robert Weller, der ja auch auf der Contentix gesprochen hat. Den werdet ihr vielleicht da gesehen haben. Der hat einen super Artikel geschrieben zum Content Scoring auf bestimmten Wegen. Und welche Wege das sind, könnt ihr euch da mal angucken. Das sind, glaube ich, mehrere Wege beschrieben. Und ich bin auch am Überlegen, welcher Weg für mich passen könnte, aber ein Scoring einzuführen ist, glaube ich, relativ intelligent. Da werde ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Lest euch einfach diesen Blogpost mal durch und findet euren eigenen Weg. Aber über Scoring nachzudenken ist, glaube ich, ziemlich cool. Dann im Content Marketing Institut habe ich einen Artikel gefunden, 3 Wege, wie du deine Marke lebendig machen kannst. Ich glaube, darum geht es ja in vielen Teilen, um eine Marke zu werden, dass man ein bisschen größer denkt, dass man denkt wirklich wie eine Marke und nicht wie ein kleiner Arbitrager, was ja viele Leute da auch relativ erfolgreich machen, aber was eben nicht so sehr markenlastig und brandlastig ist. Und wir wissen ja alle genau, dass das halt das auch ist, was bei Google zukünftig zählt. Da haben die 3 Wege aufgezählt. Zum einen, und das finde ich halt ziemlich cool, ist, dass du eben irgendwie als Leader von einem Unternehmen oder als Mitarbeiter von deinem Unternehmen einfach vielleicht ein bisschen was von deinem Urlaub erzählst. Das bestückt so ein bisschen dieses Fernweh-Thema, was natürlich total trendy ist da draußen. Also guckt euch mal die Geissens an. Da geht es natürlich ein bisschen darum, irgendwie den Neidfaktor zu schüren. Ja, die haben Kohle und ich habe vielleicht keine Kohle. Aber im Kern nehmen die euch mit auf einem bestimmten Level um die Welt. Und das könnt ihr sehr gut in der Agentur auch mittragen, wenn ihr halt Leute habt, die ganz gerne von ihrem Urlaub berichten wollen, so wie ich auf dem Jakobsweg. Nehmt die Leute einfach mit. Das funktioniert, das kann ich euch einfach bestätigen. Und ihr schafft eine persönliche Bindung zu den jeweiligen Account-Managern oder was in der Agentur einfach so rumläuft. Oder gerade wenn du eine Identifikation zu Firmenchefs hast, ist es natürlich auch sehr cool. Du musst natürlich immer wollen irgendwie. Du musst natürlich deine eigenen Trips auch irgendwie filmen. Das hat wieder was ja mit Content-Marketing am Ende des Tages zu tun. Aber du schaffst es mit so einem Format, dich ein bisschen lebendiger zu machen und deine Marke zum Leben zu erwecken. Der zweite Punkt, der da besprochen wird, sind Echt-Events, Offline-Events. Also in unserem Bereich ist zum Beispiel die Campix. Ich glaube, dass so eine Sachen wirklich eine Wirkung haben, um eine Marke auszuprägen und vielleicht auch die indirekt auf die Marke einzuzahlen. Wenn du halt selbst einen anderen Claim benutzt, sind diese Offline-Events einfach wirklich dazu geeignet, Menschen zu infizieren, zu identifizieren und wirklich auf einer anderen Ebene anzusprechen. Und ihr seht ja auch, dass sehr viele Geschäftsmodelle, die mal online gestartet sind als Vertriebsmodell, wirklich auch jetzt mit Stores irgendwie wieder in die normale Welt gehen, in die Offline-Welt gehen, weil da die Menschen sind. Das ist doch die einfache Logik da dran. Das heißt, wenn ihr sehr stark online stattfindet, probiert euch menschlich greifbarer zu machen und da sind Events, einfach Online-Events, wirklich super geeignet. Und als drittes Beispiel, und das ist so ein bisschen tricky, aber ist natürlich auch wirklich ein Weg, den ihr gehen könnt, ist einfach Trends aufzunehmen. Wenn ihr also irgendwo ein Video seht, was irgendwie lustig gemacht ist, dann probiert das einfach doch für eure Sachen nachzustellen und probiert das Thema so ein bisschen zu hijacken und auf das Thema aufzuspringen. Das hat natürlich wieder was ein bisschen mit Video oder mit anderen Content-Formaten zu tun und ja, da muss man sich halt rantrauen, aber dann kann man sich halt insgesamt greifbarer machen. Das ist ja nichts Neues, was ich euch hier erzähle, sondern das ist das, was ich euch immer erzähle, aber wie Gary Vaynerchuk auch, werde ich nicht aufhören, euch zu animieren, dass ihr halt Sachen macht und nicht nur labert. Labern bringt überhaupt nichts, genauso wie es nichts bringt, nur in Analytics-Daten zu gucken, weil das ist immer die Vergangenheit. Das müsst ihr euch einfach klar machen, dass ihr mit Analytics-Daten immer in die Vergangenheit guckt. Und das bei vielen Leuten, die gucken so viel in die Vergangenheit, dass sie total vergessen, vorne was Neues zu bauen, was sie denn auswerten können. Und das ist eine ziemlich falsche Entwicklung. Da kommen wir aber im Hauptthema nochmal zu. Und der vierte Artikel, den ich gefunden habe, der geht um Alicola. Das ist eine Sache, die ich bei den Online-Marketing-Rockstars ja schon gesehen habe. Da ist ja wird ja so THJINK, glaube ich, geschrieben. Also diese Kreativagentur, da ist der Gründer mit so einem Alicola-Shirt auf die Bühne gekommen und ich habe gedacht, oh, jetzt macht er hier Schleichwerbung für sein neues Produkt. Aber so ist es eigentlich gar nicht, obwohl es natürlich ein Produkt ist, ist es so ein bisschen so ein Charity-Produkt, weil diese Alicola darauf gemünzt ist, dass man Cola in bestimmten Farbtypen hergestellt hat, die für Hautfarben stehen. Und dass irgendwie dieses Unity-Ding einfach damit verbunden hat, dass man ja die Cola in Hautfarben zugeordnet hat und einfach ja Welt-Unity damit zeigen will. Und das dann natürlich damit verbunden hat, dass irgendwas gespendet wird. Ich weiß jetzt gar nicht genau wohin, aber ein großer Teil von den Einnahmen über die Getränke wird halt gespendet. Somit sind diese Alicolasse so ein bisschen was wie ein Charity-Projekt, aber eigentlich nur eine intelligente Produktvermarktung, muss ich mal sagen, die natürlich, wenn du auf die Bühne kommst und bei den Online-Marketing-Rockstars so Werbung machst für so ein Produkt, was halt, was du so vielleicht nicht machen würdest, lässt es sich natürlich viel einfacher begründen, wenn du halt irgendwie so ein Social Proof dahinter hast, dann ist es natürlich ein bisschen cooler. Warte mal, cool. Ich muss mal ein bisschen was trinken, sonst ich habe einen ganz trockenen Mund. Kleinen Moment. Genau. Okay, das waren auch schon die Themen hier im Blogbereich. Wichtig ist mir heute das Hauptthema, deswegen springen wir da gleich mal rein.
Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Mengenschnatter. Oh.
Ja, wir sind im Hauptthema und ich stelle gerade fest, als ich das höre, irgendwie diesen Soundtrack, dass der im Hintergrund immer flüstert, das könnte auch irgendwie Hans-Peter heißen. Also, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Ja, meine Lieben, ich will in dem Hauptthema drei Sachen besprechen und die sind halt sehr eventlastig und auch themenlastig. Ich will als erstes ein bisschen ein Statement zu den Online-Marketing-Rockstars abgeben, will danach in die Campix-Week einsteigen, so ein kleines Veranstalter-Recap machen und dann ein bisschen was zu meinem Besuch bei der Mastermind-Gruppe der schnell und hektisch Reichjungs erzählen und will auch ein ganz klares Statement irgendwie für mich bekunden, was ich da meine, was ich denke, wo ich mich positioniere, wo andere Leute denken, mich zu positionieren. Da will ich einfach ein bisschen was zu sagen. So, starten wir einfach mal mit den Online-Marketing-Rockstars. Ich war bei der Expo nicht da, weil ich natürlich für die Campix eine ganze Menge zu tun hatte, habe aber natürlich wieder gehört, dass es so wieder diese große Halle war und in der anderen Halle so ein bisschen diese Stallmentalität. Das soll wohl im nächsten Jahr auch ausgeweitet werden. Ich weiß jetzt persönlich nicht, ob 25.000 Leute da waren. Ich hoffe für Philipp, dass es so viele waren, weil natürlich seine Zahlen natürlich ein bisschen daran hängen. Ich hatte so ein bisschen gehört, dass es ein bisschen mit dem Ticketsystem irgendwie Probleme mit dem Abrechnungssystemen ein bisschen Probleme gegeben hat und das zeigt mir so ein bisschen als Veranstalter, und ich habe auch so eine Veranstalterseele, wie hoch das Risiko bei so vielen Menschen ist, wo denn eine Menge Geld auch durchfließt, wenn du so eine Entscheidung treffen musst, die so auf den Punkt getroffen werden. Das kostet dich halt gleich wirklich eine Stange Geld. Und das Risiko ist relativ hoch. Ich finde, er hat es super gewuppt wieder. Also ist natürlich nicht nur er, also nicht nur Philipp, der sowas zu entscheiden hat, sondern da sind natürlich noch sehr viele andere. Aber ich habe so das Gefühl, das funktioniert halt einfach auf Zuruf. Und das ist eine ganz coole Mannschaft. Ich war am zweiten Tag da, nämlich bei der Konferenz, und deswegen bin ich auch nur hingefahren, weil ich einfach Gary Vaynerchuk nochmal sehen wollte und auch den Casey Neistat einfach endlich mal sehen wollte. Den kenne ich ja auch nur aus YouTube-Videos, wollte einfach mal sehen, wie der Typ einfach so wirkt auf der Bühne. Und ich bin nicht enttäuscht worden. War wirklich wieder ein mega, mega Event. Also die Halle ist geringfügig umgebaut worden. Die Darstellungsfläche der Bühne war wieder gigantisch. Ich glaube, da geht es auch hin, bei diesen großen Events einfach viel imposanter zu arbeiten. Und wenn da jemand was drauf hat, dann sind das die Jungs, die die Medialeistung hinter Philipp Westermeier umsetzen. Ich weiß gar nicht, wo das direkt herkommt, ob das jetzt über Ströer umgesetzt wird oder über irgendwelche C3 Territory. Ich weiß gar nicht, wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, wer da irgendwie als Kreativagentur dahinter steht. Aber es war wirklich wieder eine große, große Show. Ich muss sagen, es war ein bisschen für mich persönlich, und das ist ja mal sehr subjektiv, vom Programm her, vom inhaltlichen Programm ein bisschen schlechter als im letzten Jahr, weil da wirklich so ein paar versteckte Highlights für mich dabei waren. Gerade dieser Vortrag mit dem Geheimnis, dass man immer ein Geheimnis für sich behalten soll und dass so ein bisschen also die Romantik ins Online-Marketing zurückgetragen wurde. Den Vortrag fand ich mega inspirierend, obwohl viele andere gesagt haben, dass sie den extrem scheiße fanden. Das fehlte mir jetzt so ein bisschen. Aber das rein subjektiv. Sonst war es wirklich eine coole Show. Was mich ein bisschen irritiert an diesen Formaten, ist, dass wenn ich mich umgucke und da sitzen 5.500 Menschen in dieser Halle, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute von diesen jungen Menschen das als Fortbildungsveranstaltung sehen. Also ich male mir mal einfach so ein Bild aus, dass viele von den Leuten, wenn die dann ihre Veranstaltung beantragen bei ihren Chefs, halt sagen, dass es um Online-Marketing geht und dass es eine Fortbildungsveranstaltung ist. Und das, glaube ich, ist halt nicht der Fall. Da geht es so ein bisschen um Online-Marketing, da geht es auch um das große Ganze, so ein bisschen einzunorden, wo geht die ganze Sache hin. Wenn man einen Blick dafür hat, dann ist es ziemlich cool, und deswegen gehe ich da auch hin, weil ich einfach so ein bisschen die Richtung abschätzen will. Aber mit echtem Lernen im Online-Marketing hat das nichts zu tun. Und wenn du jetzt gerade neu in einem Bereich drin bist und diese Teile noch nicht so zusammenbauen kannst, dann ist es, glaube ich, das falsche Format. Und wenn jetzt hier Chefs zuhören, dann solltet ihr auch wissen, dass das vielleicht für Leute, die was lernen wollen in dem Bereich, das falsche Format ist, wenn nur das stattfindet. Und das relativiere ich jetzt wirklich sehr stark, weil ich glaube, dass die Fortbildung schon aus mehreren Teilen besteht. Nämlich aus Unterhaltung. Ja, Unterhaltung bringt auch Informationen direkt in den Kopf, aber es besteht eben auch aus Fortbildungsveranstaltungen, wie zum Beispiel der SMX oder der CampX oder Sachen oder anderen Formaten, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Die bestehen aber auch daraus, dass es sowas wie 121 Watt gibt, Angebote, die direkt Workshop-Angebote haben, wo man halt was lernen kann und wo man wirklich vielleicht am Ende des Tages wirklich brainfucked rauskommt und einfach wirklich was gelernt hat. Die Online-Marketing-Rockstars sind halt wirklich kein Lernevent, sondern sind ein Unterhaltungsformat, und so sehe ich es halt einfach. Ich konsumiere immer diese drei Stücke, wirkliche Workshops, Konferenzen, wo ich was lerne, und ich will mich auch unterhalten lassen. Aber nur in diesem Dreiklang funktioniert, glaube ich, Fortbildung auch, dass es Spaß macht. Das heißt, ich bin nicht so der Meinung, dass viele Leute da waren, die oder viele Leute haben gedacht, dass sie da fortgebildet werden, weil sie denken, das ist ein Teil ihrer Fortbildung, wenn die da hingehen. Und dann seid ihr auf dem falschen Weg unterwegs. So funktioniert das nicht. Und das ist halt die schiere Menge, die mir ein bisschen Angst macht, was mit unserer Industrie passiert, weil ich viele von den Gesichtern woanders irgendwie nie so spüre. Also ist wieder subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass die woanders nicht hinrennen. Sonst eine fantastische Veranstaltung. Ich werde auch wieder hingehen. Danke an Philipp. Für mich ist es ein Erlebnis und ein Event und einfach so ein Bereich, wo ich einfach Leute sehen kann, wie Casey Neistat, die ich sonst nirgendwo sehen kann. Und eine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, gerade bei dem Vortrag von Casey, der hat seinen Vortrag damit gestartet, dass er gesagt hat, er wird immer ganz oft gefragt, wie denn sein Plan ist, YouTube-Star zu werden oder überhaupt, wie sein Plan war, da anzufangen. Und er sagt, er hat keinen Plan. Sein Plan ist, er hat keinen Plan. Und das ist eigentlich das, was es so sympathisch macht. Der Junge ist mega erfolgreich und einfach nur, weil er kreativ ist und einfach was macht und auf die Straße bringt. Und das ist, glaube ich, ein schönes Vorbild, was ich mir zumindest nehmen kann, um wirklich was umzusetzen. Und ich glaube, auch die Botschaft ist bei vielen da nicht angekommen, sondern da sind auch viele, die vielleicht eher in der Vergangenheit rumstochern, als eben Sachen zu machen, wie Casey es macht, weil der guckt, glaube ich, nur bedingt auf seine YouTube-Analytics-Daten, sondern der macht halt einfach und Der Erfolg gibt ihm ja recht. So, dann das nächste Brett, was ich hier bohren will, ist die CampX Week. Da will ich als Veranstalter einfach ein bisschen was zu sagen, weil es, glaube ich, immer noch eine andere Perspektive ist. Ich habe jetzt nicht sehr viele Vorträge genießen können, weil ich natürlich als Veranstalter irgendwie andere Sachen um die Ohren habe. Ich muss sagen, dass es so eine Achterbahnfahrt wieder war. Ich habe ja mir eine Menge Gedanken auch im Vorfeld über dieses ganze Format CampX Week gemacht. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir haben diesmal wieder 3 Tage gehabt, wo die Leute wirklich eng zusammen waren und sind dann in 2 Konferenzformate reingegangen. Im Kern lief alles wirklich Bombe. Ich glaube, es hätte nicht besser laufen können. Ein paar Sachen sind natürlich intern, laufen immer ein bisschen schräg. Die muss ich euch aber nicht erzählen. Das reicht auch, wenn die beim Veranstalter bleiben. Wenn nach außen das cool aussah, gut rübergekommen ist, sich alle Leute wohlgefühlt haben, dann will ich an diesem Bild auch überhaupt gar nicht rütteln. Und ich glaube, dass gerade diese ersten 5 Tage, wo wir wirklich noch wenig Leute waren, also gestartet bei 80, dann über 230 Leute in der Contentix und dann sind wir ja in die 560 knapp Leute gewesen, die bei der SEO CampX waren. Das war schon ein schönes Brett und ein schönes Gesamterlebnis. Und gerade das, was in der ersten Zeit passiert ist, hat mir wieder gezeigt, dass dieses Networking und dieser direkte Austausch, dass das eine Lernform ist, die wirklich hoffentlich Zukunft haben wird, weil es aber, oder sagen wir mal andersrum, es setzt natürlich Leute voraus, die Bock haben, sich in dem Bereich wirklich fortzubilden, die erkannt haben, wie wichtig Networking ist, auch im Austausch und im Lernen und die auch erkannt haben, dass vielleicht mal so eine Belastungswoche, wenn man sich wirklich rauszieht und sich austauschen kann, dass die einen wirklich, wirklich die Leiter ein paar Stufen höher bringt, als wenn man nur Einzelworkshops macht oder nur zu den Online-Marketing-Rockstars geht. Also ich muss sagen, es lief alles wirklich super und wenn ich jetzt einfach mal zur SEO CampX springe, das ist ja das, was die meisten vielleicht interessiert, hatte ich natürlich so ein bisschen Bammel. Wir hatten eine Grippezeit, das ist immer eigentlich im März so. Wir haben immer starke Grippewellen im März, komischerweise. Das heißt, wir haben immer sehr viel Absagen leider auch und sehr viel Namensänderungen, Umbuchungen zu anderen Personen, weil Stornierung ja nicht mehr so möglich ist bei uns. Und da hatten wir eine ganze Menge von, aber es sind alle da gewesen. Und dann kam noch dieser unsägliche Flugstreik dazu. Also das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen hat ja gestreikt mit Verdi zusammen. Und das hat natürlich erstmal auch so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Wir haben probiert, euch so gut wie möglich zu informieren und euch anzuteasern, dass dieser Streik stattfindet. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Leute jetzt nicht kommen, weil sie sagen, ist mir zu aufwendig und ich fahre jetzt nicht mit der Bahn, obwohl ich fliegen wollte. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Wir hatten ein paar Absagen, ja, vielleicht eine Handvoll von Leuten, die vielleicht krank waren, die aber auch gesagt haben, sich vielleicht zu Hause, ich will mich jetzt nicht in eine Bahn setzen und einfach hier irgendwie 6 Stunden mit der Bahn von München nach Berlin fahren. Mag sein, weiß ich nicht. Aber die meisten haben das gemacht und haben sich in die Bahn gesetzt oder waren sowieso mit dem Auto unterwegs und sind gekommen. Was auch dazu geführt hat, dass am Ende wir die höchste Teilnehmerzahl eigentlich hatten und die geringste No-Show-Rate, die wir je hatten. Und ja, jedes Jahr ist es ja immer wieder so, ein Drahtseilakt zu gucken, wie funktioniert denn die Szene, hält die noch zusammen, wie gibt es jetzt irgendwie Konkurrenzverhalten unter den ganzen Leuten, die ja teilweise auch in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, die sich im Alltag pitchen und dann irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Das ist ja immer so ein Drahtseilakt, irgendwie zu gucken, wie funktioniert dieser ganze Bereich. Und da muss ich sagen, gerade bei der SEO CampX war es extrem lehrreich. Wir haben ja zu Anfang wieder ein bisschen Gas gegeben und das war natürlich in Teilen so ein bisschen auch provoziert. Wir haben so eine Laufstegnummer in der Begrüßungsshow gemacht, wo wir einfach die Speaker so ein bisschen feiern wollten, weil die halt so Kern sind von der Veranstaltung und haben gedacht, okay, wir machen das mit ein paar Cheerleadern und hauen mal richtig auf den Putz, Trillerpfeifen, Luftschlangen und ja, ich glaube, dass es insgesamt ganz rund war, aber man hat auch gesehen, dass die Szene halt nicht mehr so tickt, wie sie früher mal getickt hat. Also ich sage nur, erste Veranstaltung, CampX, tote Crackhuren im Kofferraum. Ich glaube, so ein Thema würde jetzt nicht mehr funktionieren, weil die Leute einfach ein bisschen satter geworden sind, älter geworden sind, Familienväter geworden sind. Da ist ein bisschen mehr Reife drin, das ist auch gar nicht schlecht. Ist halt so, wie es ist. Ich glaube, dass man den Leuten einfach viel mehr Kommunikationsformate jetzt anbieten muss. Und deswegen war es für mich so ein kleiner Lackmustest, um mal zu gucken, ja, wie kann ich die Leute denn noch ein bisschen in die Richtung peitschen oder ist es denn überhaupt, macht es überhaupt noch Sinn, in der Richtung zu arbeiten? Wir hatten dann eine kleine Sexismusdiskussion, die für meine Begriffe total albern war und wo ich auch nicht verstehe, was die Leute sich dabei denken, muss ich sagen. Wir hatten nämlich 6 Cheerleader von Alba Berlin da und da wurde sich jetzt ein bisschen beklagt. Und das finde ich jetzt, und das ist eine Sache, die mich wirklich ärgert, dass da Mädels schreiben, dass man sich ja nicht wundern muss, dass bei der Campix so wenig Mädels sprechen, weil jetzt die Cheerleader auf der Bühne gestanden haben. Sorry. Diejenige, die es geschrieben hat und die jetzt vielleicht zuhört, die weiß selbst, dass sie es gemacht hat, daran liegt es doch wohl nicht. Also ich muss ja wirklich mal sagen, wir haben in den letzten Wochen jetzt eine ganze Menge darüber diskutiert, warum Frauen sich nicht auf die Bühnen trauen anscheinend. Und ich muss mal sagen, ich bin selber Veranstalter und ich lege überhaupt gar keiner Frau irgendwie einen Stein in den Weg, sondern wir haben eine ganze Menge Frauen da, die auch sprechen. Und ich glaube, es gibt kaum eine andere Veranstaltung, wo du so frei sprechen kannst wie bei uns. Und der Frauenanteil ist trotzdem über die Jahre relativ gleich geblieben. Und es liegt einfach daran, dass die Frauen irgendwie, und das muss ich mal auf den Punkt bringen, die meisten Frauen zu feige sind, sich auf die Bühne zu stellen oder denken, sie können dem Anspruch, der anscheinend da ist, den sie in ihrem eigenen Kopf tragen, nicht gerecht werden. Da mit einer Sexismus-Debatte zu kommen, glaube ich, ist absoluter Bullshit und wird dem Thema überhaupt gar nicht gerecht. Wenn ihr als Frauen was für euren Geschlechtsstand da tun wollt auf Konferenzen, dann müsst ihr euch auch mal melden und müsst mal sagen, hey, ich will was machen, lieber Marco, und ich habe was zu sagen, weil ich was gemacht habe. Da reißt euch keiner den Kopf ab und ich schon gar nicht. Aber wenn ihr nicht kommt, was sollen denn Leute machen? Es sei denn, ihr wollt alle natürlich Top-Speaker werden und top bezahlt sein und so. Das ist eine ganz andere Szene, aber da funktioniert's ja auch nicht. Guckt euch mal in der Top-Speaker-Szene die Leute an, da sind auch wenig Frauen da. Und ich kann nur an euch appellieren da draußen, wenn ihr Bock habt, euch zu profilieren, habt keinen Schiss vor irgendwelchen Pappnasen, die vielleicht irgendwelche kritischen Sachen schreiben. Über mich, wenn ich spreche, schreiben die Leute auch kritische Sachen. So what? Die wird's immer geben, die Hater. Habt keine Angst vor den Leuten, sondern stellt euch einfach auf die Bühne, wenn ihr was könnt, dann geht's nicht um Rhetorik, sondern da geht's um Inhalte. Und ihr könnt zu Anfang natürlich euch gerade bei uns hinstellen und sagen, hey, ihr habt noch nie gesprochen, aber ihr wollt ganz gerne sprechen. Dann werden die Leute nicht nachtreten, sondern dann geht's vielleicht mehr in eine Diskussion, in eine Kommunikation, und dann ist es doch cool. Habt einfach nicht so viel Angst, weil mehr als es euch anbieten, also bei Oliver Hauser haben wir ja auch für die SEO.com gerade auch dasselbe Thema gehabt, mehr als es euch anbieten können wir nicht. Am Ende des Tages werde ich nicht irgendwelchen Mädels hinterherrennen, und Mädels ist ja wieder was vielleicht auch diskriminiert, Frauen hinterherrennen, damit die sprechen, sondern ich werde gucken, dass ich es hinkriege, ja. Aber ich werde nicht bedingungslos kratzen, weil ich werde auch keinen zwingen, jetzt zu sprechen. Das musste ich einfach mal hier ein bisschen loswerden. Ja, sonst muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass das Level deutlich höher war. Das liegt vielleicht auch an dem Pricing-System der SEO Campix. Aber ich glaube auch, dass die Leute ein Interesse daran haben, sich auf einem anderen Level zu treffen, als es jetzt vielleicht bei der SMX ist. Wir haben natürlich auch einen Fortbildungsanteil, aber einen sehr starken Networking-Anteil und einen Networking-Anteil, der halt nicht so sehr stark businesslastig ist oder versteckter businesslastig ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich entwickeln wird, wo ich immer in der Vergangenheit Zweifel daran hatte, ob das Ding nicht auch mit dem Sterben der Barcamps so langsam unter die Räder kommt, dass alles nur noch Business ist und alles nur noch skaliert sein muss. Ich hatte so das Gefühl, und es kann vielleicht täuschen, dass das anders wird. So, jetzt nochmal zur Ausrichtung. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden die Campix Week ja im nächsten Jahr in der Form nicht mehr machen, sondern werden es ein bisschen ändern, ein bisschen aufsplitten, ein bisschen ordentlicher machen, würde ich jetzt sagen. Das Campix Week-Konzept, wie wir es jetzt gefahren haben, ist nach 3 Jahren einfach nicht gescheitert, aber hat sich nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgenommen hatte. Das heißt, das große Besteck über eine ganze Woche zu fahren, macht für 80 Leute, die jetzt die ersten 3 Tage da waren, halt keinen Sinn für einen Veranstalter. Und deswegen haben wir es jetzt ein bisschen entzerrt. Wir werden im nächsten Jahr die SEO Campix wieder stattfinden lassen, nach dem vollen alten Schema, nach dem vollen alten Format. Das wird am 1. und 2. März stattfinden, in Berlin wieder, am Mögelsee, da wird sich nichts ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir vom Wochenende in die Woche rücken werden. Ihr wisst ja, dass ich mal Polizist war und dass eigentlich das Wochenende immer nur die Grundlage für das Event war, weil ich nur am Wochenende die Veranstaltung bauen konnte, weil ich ja sonst arbeiten musste. Und das ist einfach entfallen. Ich glaube, dass die meisten Leute, ja klar, waren ein paar Leute mit bei, die sich von ihrer Familie einfach am Wochenende mal verabschieden konnten und ein bisschen La Paloma machen wollten, aber die meisten wird so eine Veranstaltung als Fortbildungsveranstaltung einfach in der Woche eher gerechter, als noch ein Wochenende zu opfern in dem Bereich Veranstaltung. Deswegen war die Überlegung, jetzt Donnerstag, Freitag das zu machen. Ich glaube, dass das sinnvoll ist und dass das auch eine wichtige Entwicklung ist. Und die Contentix, also die Content-Marketing-Veranstaltung, werden wir am 27. und 28. Februar, also genau davor machen. Das heißt, es wird erst die Contentix und dann die SEO-Campix stattfinden im Zusammenhang und die anderen drei Tage für die Week finden halt nicht mehr statt. Dementsprechend gibt es immer noch diese drei Veranstaltungen, eben die drei Konferenzen oder zwei Konferenzen, nämlich die SEO-Campix und die Contentix. Und dazu kommt noch ein Format, was ihr vielleicht aus der Vergangenheit mal mitbekommen habt, nämlich die M3 Campix. Das haben wir schon mal gemacht, eine Sommer-Campix-Event am Mögelsee. Das war ziemlich cool. Wir haben da Tretbootrennen draußen gemacht, haben Jetlag-Veranstaltungen gemacht und eben Themen, die zwar was mit Marketing zu tun haben, aber die eher was mit Marketing 3.0 zu tun haben, also so menschliche Themen, Verhaltenspsychologie, NLP-Zeug irgendwie, wie kann ich Teams organisieren, Fuck-Ups, also alles so die menschliche Ebene von Unternehmertum, das wollen wir da stattfinden lassen, weil ich glaube, dass es da einen riesen Bedarf gibt. Abseits von der Superspezialisierung gibt es halt einfach so einen Bereich, wo einfach Unternehmertum mehr gefragt ist und das wollen wir da ein bisschen aufnehmen, so Randbereiche auch wie Rhetorik, Sprechen, Agenturalltag und so. Das soll alles da aufgelistet werden. Das sind also die drei Eventformate, die drei Konferenzformate. Und dann wird es noch Workshop-Formate geben. Da gibt es noch Local-Veranstaltungen. Das haben wir neu dazugenommen. Das heißt, wir werden mit bestimmten Spezialveranstaltungen in bestimmte Städte gehen und da kleine Themenabende machen für maximal 100 Leute, für einen schmalen Taler, um einfach das Campix-Konzept ein bisschen weiter auszurollen. Das werden wir noch machen und dann werden wir ein paar Workshop-Formate anbieten. Teilweise gab es die schon, teilweise gibt es die noch nicht. Nämlich einmal die Campaignix, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, das ist ein 3-Tages-Workshop zum Thema Content-Marketing. Also richtig praxisorientiert, richtig umsetzen. Wie mache ich mit der Kamera Filme, wie mache ich Fotografie, wie schreibe ich Blogposts richtig, wie schreibe ich Überschriften richtig, sodass ihr wirklich eine ganze Kampagne planen könnt in dem Bereich. Das werden wir noch mehrmals im Jahr machen. Dann werden wir die Campix Week, die ist nicht gestorben, sondern die werden wir nur umwidmen. Ich habe mich da in dem Bereich mit dem Sören Eisenschmidt zusammengetan, der ja den OM-Talk schon gemacht hat, wo ich ja selbst immer Gast war in der Uckermark zum Beispiel, wo man sich auch eine Woche einschließt, wo man miteinander arbeitet, wo jeder einen Vortrag bringt, um seine eigenen Skills den anderen so mitzuteilen. Und da wird es innerhalb der Week diese Formate noch geben, genau wie ich es eben beschrieben habe, dass wir irgendwie entweder im Inland oder im Ausland diese Formate machen und wir werden auch wirkliche Bildungsansätze machen, sodass wir mit Fachleuten irgendwie durch die Welt reisen und eine Woche meinetwegen in Dubai verbringen oder in Thailand verbringen und da halt gemeinsam lernen, halt irgendwie in einer anderen Atmosphäre abseits von dem Büroalltag gucken, dass wir uns mit Online-Marketing beschäftigen. Und auch da wird es eben Leader-Workshops geben. Das heißt, da kommen Fachleute mit, die eben direkt beschulen und es wird Austauschformate geben, wo jeder was zu beiträgt. Und zu guter Letzt wird es die Campix Labs geben. Also ihr merkt, wir haben eine ganze Menge uns vorgenommen. Das wird auch in der Agentur entsprechend gewürdigt. Das heißt, wir sind jetzt nicht in ein neues Büro gezogen gerade, weil wir uns nicht entwickeln wollen. Wir werden also diese Labs machen, wo 8 Leute, sagen wir jetzt mal, zusammenkommen von der Menge her, die aus wirklich unterschiedlichen Bereichen kommen, wirklich völlig unterschiedlichen Bereichen und aus hoffentlich zusammenhängenden Leistungsebenen und die tauschen sich in dem Format einfach aus. Das heißt, ein Online-Marketer lernt was von einem Filmmacher, von einem Fotografen, von einem Vertriebler und jeder trägt einen bestimmten Bereich, ein bestimmtes Thema vor und man lernt sich kennen und ich habe zumindest in der Vergangenheit mit dem Jan Kutschera so ein Format schon mal gemacht und das ist wirklich so ein Mindöffner gewesen und das finde ich sehr geil, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir das im Rahmen der Campix da weiterführen und Jan hat auch schon signalisiert, danke dafür, dass du da Unterstützung mir zuteil werden lässt. So, das zur Campix, das war so mein Fazit, kurz gehalten und eine Menge Neues halt. Dann kommen wir mal zu dem Bereich schnell und hektisch reich. Das hat ja gestern schon so ein bisschen die Runde gemacht, ihr habt ja selbst vielleicht mitgekriegt, wenn ihr mir folgt, dass ich in der letzten Woche bei den schnell und hektisch reich Jungs, sage ich jetzt mal, beim Mastermind gewesen bin und mir einfach mal diese Welt angucken wollte. Ich habe ja in den letzten Jahren und ich mache das ganze Thema SEO hier schon eine ganze Weile, auch auf Agenturebene, habe ich mich ja immer ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und immer gesagt, okay, das auf der einen Seite sind die schnell und hektisch reich Jungs, das sind die Bösen und wir sind auf der Agenturseite die Guten. Und ich glaube, dass es ein bisschen Zeit brauchte, um zu verstehen, auch auf meiner Seite zu verstehen, dass das nicht so einfach zu trennen ist. Und ich bin jetzt ziemlich erschrocken, wie gestern zum Beispiel die Reaktion war, entweder zu einer Werbung, die ich geschaltet habe, wo ich mit einem Traumversprechen ein bisschen hantiert habe, also die Zauberformel für SEO, dass wir die für uns gefunden haben und dass man die ja bei uns erfragen könnte. Da habe ich eine Werbeanzeige bei Facebook gestaltet mit einem ziemlich scharfen Targeting auf Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ist bei vielen Jungs eben aus meiner Reichweite auch ausgespielt worden. Und der Felix Beilerz hat es auch irgendwie gestört, dass der Young jetzt irgendwie in Richtung schnell und hektisch reich abdriftet und dass das natürlich irgendwie so die böse Seite ist und dass da Sachen versprochen werden, die gar nicht gehalten werden können und dass er es traurig findet. Ich glaube, natürlich war ein bisschen Provokation mit drin, aber ich teste diese Bereiche aus. Ich habe bei vielen Anlässen und mit vielen Leuten habe ich mich darüber ausgetauscht oder habe eben auch erklärt, dass ich im Bereich 2017 eine Menge in Richtung Populismus arbeiten will. Und das ist einfach Trend der Zeit. Am Ende des Tages geht es doch immer bei allem Populismus darum, was ich für ein Produkt verkaufe und ob ich da eine ehrliche Dienstleistung verkaufe oder nicht. Und jetzt nehme ich mal die Anzeige einfach als Basis und komme danach nochmal zu diesem Mastermind und zu diesen angeblich bösen Jungs. Ich habe jetzt diese Anzeige geschaltet und habe natürlich einen ziemlich provokanten Titel genommen. Ja, die Zauberformel für SEO, die wir gefunden haben, bedeutet nichts mehr, als dass ich sie gefunden habe für mich. Und die habe ich schon seit vielen Jahren gefunden. Die funktioniert ja auch für meine eigenen Projekte und bei den meisten Kundenprojekten auch. Die habe ich gefunden und wenn du die wissen willst, dann fragst du uns einfach. Und das ist natürlich eine kleine Provokation, aber seien wir mal ganz ehrlich, alle Leute, Neil Patel oder als Fackelträger, sage ich jetzt mal, die Online-Marketing-Rockstars, aber auch einen Björn Tantau, der schon in dem Bereich eine ganze Weile unterwegs ist, die machen doch diesen Bereich dieser Fake-Überschriften oder dieser provokanten Überschriften schon eine ganze Weile. Und ihr werdet euch doch nun nicht ernsthaft wundern darüber, dass diese Sachen funktionieren. Guckt euch doch mal einfach die Follower-Stämme von den Leuten an, die nach diesen Schematas arbeiten. Die sind nicht unerfolgreich. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, das sind mal die bösen Jungs, die versprechen nach vorne so viel und hinten lösen sie nicht sehr viel aus. Es ist völlig scheißegal. Es ist völlig scheißegal, weil die Leute damit abgeholt werden. In der ganzen Überflutung von Reizen, die wir gerade haben, funktionieren diese Überschriften. Bei euch, bei mir und bei vielen anderen auch. Und warum? Also man würde doch mit einem Fass gepudert sein, wenn man auf diesen Bereich nicht in irgendeiner Form reagieren würde. Und jetzt guckt ich mich mal um. Und jetzt gucke ich mir an, wer darauf reagiert. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, Felix, weil du wirst ja hier bestimmt auch zuhören, ich bin überhaupt nicht, es gibt in jedem Bereich böse Leute. Es gibt im SEO-Bereich böse Leute, es gibt Speaker, die Scheiße erzählen. Es gibt aber auch im Info-Marketing-Bereich und Performance-Marketing-Bereich Leute, die richtig Scheiße bauen. Die gibt's in allen Bereichen. Aber die Felder jetzt gegeneinander auszuspielen und zu sagen, der ist böse, der ist schlecht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich kann mich gerade bei dir an Zeiten erinnern, wo du auch auf der Campix in einem Vortrag warst, wo du wie paralysiert rausgekommen bist und mir auch erzählt hast, wie geil das war, wie man schnell und hektisch reich wird und wo ich mir das erste Mal auch schon gedacht habe, oh, ist er jetzt gewechselt? Hat er jetzt die Seiten gewechselt? Ist das jetzt unseriös? War ich einfach damals noch, auch selbst auf dem Trip war, wie du es jetzt gerade bist, nämlich nur in Schwarz und Weiß gedacht habe und das ist halt Bullshit. Es sind halt verschiedene Felder und es gibt den Bereich SEO, es gibt den Speaker-Bereich, es gibt den Bereich SEA, es gibt tausend verschiedene Online-Marketing-Felder und einer davon sind eben die Info-Marketer oder die Performance-Marketer und die funktionieren nach einem bestimmten anderen Muster. Und das ist eine eigene Community und die bestücken natürlich oder beglücken irgendwelche Leute, die natürlich in ihrem Leben vielleicht noch nicht so viel erreicht haben und die ganz gerne auch schnell und hektisch reich werden wollen. Da ist vielleicht ein kleines Problem hinter. Aber es zeigt doch, dass die Leute sehr empfänglich dafür sind, diese Reize aufzunehmen und damit nicht zu arbeiten und am Ende des Tages vielleicht ein sehr cooles Produkt und eine sehr coole Dienstleistung zu verkaufen. Und in meinem Fall nehme ich mir einfach mal das Recht raus zu sagen, dass ich wirklich einen coolen Job mache und für die meisten Kunden einen Job mache, der wirklich ja dem entspricht, was eigentlich State of the Art im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing ist. Und den abzuholen, vielleicht mit irgendeiner Provokation, um ihn dann eher zu mir zu holen, als zu irgendeiner anderen SEO-Klitsche, die halt Scheiße baut, das macht doch insgesamt Sinn. Aber natürlich ist es sehr anfällig, weil die einfache Klitsche, die irgendwie nach alten Schematas Zeug verkauft, die wird es ja genauso machen. Und wenn wir dann mal uns die bösen Jungs angucken, in dem ganzen Bereich SEO, dann gucken wir doch, dass die das schon längst machen. Also warum soll ich denen dann das Feld überlassen bei den Leuten, die einfach total nicht mehr hinterherkommen in dem ganzen Thema Online-Marketing und die auf einfache Lösungen aufspringen. Warum soll ich denen dann das Feld überlassen, sondern ich springe halt auch auf dieses Feld auf und verkaufe dann geiles Zeug. Wie, ist doch total cool. Stell dir mal vor, Donald Trump wäre jetzt ein netter Typ gewesen und er vereint die ganze Menschheit. Ist er nicht, ist ein Depp. Aber der Weg dahin ist doch eigentlich genau derselbe, die Leute mit ins Boot zu kriegen und populistische Ansätze zu bringen und dann was Cooles zu bauen und nicht wild durch die Gegend zu schießen, wie Locke das macht. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. So, das ist jetzt erstmal mein Denkansatz, den ich in dem Bereich habe. Und da bin ich auch zu gedrängt worden, weil ich halt immer mehr sehe, dass auch Leute wie du, Felix, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wieder aber auch hier weiterhörst, und viele anderen auch, diese Verbindung ja herstellen. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Markus Kellermann, sei gegrüßt, wenn du auch zuhören solltest, dass er den Ralf Schmitz mal eingeladen hat in eine Affiliate Tactics damals. Wo ich auch gedacht habe in der ersten Reaktion, oh, jetzt holt er die bösen Jungs hier zu der Konferenz. Ja, war damals auch so, weil ich genauso schwarz-weiß gedacht habe. Aber im Kern ist der Typ auch ein Arbeiter. Ist vielleicht am Ende des Tages ein bisschen Maschmeyer-Style, weil ich natürlich Leute immer beglücke, die sowieso nichts haben. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Aber so eine Leute wirst du immer haben. Und Selbstverantwortung, die Leute werden dir immer was von Selbstverantwortung erzählen. Und das ist in vielen anderen Bereichen ja auch so. Also buche ich jetzt einen Speaker, weil der eine Reputation hat, erzählt der das Richtige, können da die meisten gar nicht beurteilen. Und deswegen kann da auch eine ganze Menge Fake mit bei sein. Es gibt immer coole und es gibt immer schlechte in vielen Bereichen. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, einfach mal zu sagen, ich gehe mal zu so einem Mastermind hin. Die Jungs haben mich schon jahrelang gefragt, auch jahrelang, wo ich gesehen habe, dass Leute wie Jonas Weber oder Björn Tantau schon längst in dem Bereich sich mal umgeguckt haben und da auch erfolgreich drin arbeiten, weil sie bestimmte Bereiche halt sehen. Und erfolgreich will ich jetzt mal gar nicht so, will ich noch ein bisschen relativieren, weil erfolgreich, es ist ja nicht einfach, schnell und hektisch zu machen, sondern es ist ja auch eine riesige Portion Arbeit. Und deswegen habe ich mich einfach mal da eingebucht, habe auch 2000 Euro dafür bezahlt, kann ich auch ganz offen sagen, und habe mir das mal angeguckt. Die Konzeption von den Masterminds ist so, wie Karl das auch zum Beispiel macht. Kennt ihr vielleicht diese 50 Leute, 100 Steaks Geschichte? Jeder bringt irgendwie einen Tipp und hört sich 24 andere Tipps an in einer 25er Runde. So war es da strukturiert. Bei Karl war es ja ähnlich strukturiert. Jetzt kann man sich fragen, wo hat er damals die Inspiration hergehabt? Der ein oder andere sagt ja, dass Karl sowieso auch aus dieser angeblich so bösen Ecke ein bisschen gekommen ist. Da hat er es vielleicht hergehabt. Und eigentlich der Ansatz ist doch total cool. Ich gebe einen Tipp und kriege 24 Tipps zurück. Ob die jetzt alle geil sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber unter den 24 wird doch wenigstens ein Tipp dabei sein, der mich irgendwie ein bisschen weiterbringt. Und die Konzeption ist doch cool als Veranstaltung. Also bin ich da hingegangen, konnte eigentlich nicht sehr viel verlieren. Für mich war natürlich so ein Eintritt in eine neue Szene, weil die hängen ja auch miteinander zusammen, die kennen sich untereinander. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie schwierig das ist, in so andere Szenen reinzukommen. Deswegen bin ich ziemlich dankbar gewesen, dass gerade der Thomas Klussmann und sein Kompagnon mir es sehr leicht gemacht haben, da ein bisschen ja Fuß zu fassen, hat aber natürlich eben auch so ein bisschen Tuchfühlung durch Jonas und durch den Björn, die schon da waren, und auch noch ein paar andere Leute, die ich aus dem SEO-Bereich kenne, die sich eben da umgucken. Und nicht, weil sie jetzt schnell und hektisch und die bösen Jungs werden wollen, sondern weil sie einfach die Hebel verstehen wollen, die hinter dem Bereich Performance-Marketing sich verbergen. Und jetzt bin ich natürlich auch voller Vorurteile in dieses Event reingegangen, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja offen, hört er jetzt vielleicht, ein bisschen offener als zumindest manch anderer da draußen, um mir den Bereich anzugucken, aber ich denke schon, dass ich einen Ralf Schmitz immer noch so auf die böse Seite stellen kann, auch wenn er in dem Bereich da total vergöttert wird, und ich glaube auch, dass einem Chris Stelius vielleicht auch der Cash wichtiger ist als vielleicht eine gewisse Form an Ethik. Hab mir das jetzt aber mal angeguckt und muss sagen, dass ich eines gelernt habe. Die Hebel, die da in dem Performance-Marketing drinstecken, und die sind ja nur die, die die Infomarketer, Infoproduktvermarkter für sich in Anspruch nehmen, das haben die drauf. Sorry. Und ich glaube, da pennen sehr viele SEOs da draußen, weil es gibt eben nicht nur SEO, sondern es gibt halt sehr viele Hebel, die damit zusammenlaufen. Und auch SEO kann man sehr schön befeuern über die Hebel, die im Performance-Marketing sind. Man muss ja nur gucken, wie ihr jetzt darauf reagiert habt, teilweise auf meine Anzeige, die ich übrigens nicht abschalten werde, sondern die ich in anderer Form auch weiterlaufen lassen werde. Einfach, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich will mich da rantasten, will auch klassisch wie die Jungs da auch Customer Audience bauen, um einfach dieses Thema Facebook-Marketing auch viel besser zu raffen. Da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen ein paar Monate, ein paar Jahre vielleicht verschenkt. Und da muss ich sagen, sind diese Typen schon relativ weit. Die bauen diese Sales-Funnels gerade über Facebook oder andere Akquise-Möglichkeiten für Traffic mega, mega geschickt auf. Und wie die arbeiten, wie die auf den Pitch hinsteuern, also auf die Conversion hinsteuern, wo andere Leute immer noch irgendwie erzählen, ja, wir müssen das und das machen und das auf der Seite verändern. Da sind die Leute halt schon viel weiter. Die überlegen sich halt sehr stark, wann sie ihren Pitch denn wirklich setzen und mit welchem Format sie diesen Pitch setzen und welche Sachen sie als Vorglühphase nehmen. Das geht sogar so weit, und ich weiß gar nicht, ob das viele Leute von euch auf dem Schirm hatten, dass die ihr Basisprodukt im Endeffekt als Zuschussgeschäft in der Regel anbieten, um danach noch in ihrem Funnel irgendwelche Produkte zu verkaufen, die sinnstiftend sind. Und darüber machen die erst ihr Geschäft. Das heißt, die denken schon sehr viel indirekter als viele andere im SEO-Bereich. Dieser ganze Bereich Return on Investment, diese ganze Diskussion, die haben die schon gar nicht mehr, weil die das Geld erstmal raushauen, weil die das Ziel schon viel weiter hinten sehen in ihrem Verkaufsfunnel. Und das sind alles Sachen, die sind mir nicht grundsätzlich unsympathisch. Also die Wege sind hocheffektiv, muss man mal wirklich sagen. Überschriften funktionieren, und das auszublenden macht keinen Sinn. Und das Böse und das Gute gegeneinander aufzuwiegen, sondern ich mache es wirklich, und das kann ich euch nur empfehlen, an Personen fest. Ja, also die Bereiche, das, was Leute schon geleistet haben, wenn mich Leute jetzt einfach in die dunkle Ecke stellen, weil ich mich jetzt damit beschäftige, so what denn? Habt ihr das Thema nicht verstanden? Stellt mich da ruhig rein. Leute, die aber wissen, dass ich vielleicht die letzten 15 Jahre schon eine ganze Menge gemacht habe in dem Thema und mir auch einen gewissen Ruf erarbeitet habe, ich glaube, die werden verstehen, dass ich mich vielleicht intelligenterweise an diesem Thema nähere, und das macht, glaube ich, am Ende des Tages mehr Sinn. Jetzt brechen wir es einfach mal runter. Und ihr merkt schon, ich steigere mich in das Thema so ein bisschen rein. Jetzt sitze ich da in der Runde. Bei mir sitzen genau der besagte Chris Stelius, bei mir sitzen eine Menge Infomarketer, bei mir sitzt Ralf Schmitz. Und wenn ich was gemerkt habe, ist das, dass alles so echte Wadenbeißer sind. Also die sind hungrig, 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 hungrig. Die wollen Wissen tanken, Wissen tanken, Wissen tanken. Fragen, 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 und sind echt gierig. Die tauschen ihre echten Tipps nicht miteinander aus. Das muss man mal wirklich sagen. Wenn es wichtig wurde, wurde immer getuschelt. Das heißt, man weiß genau, dass eigentlich der Super-Core-Tipp eigentlich nicht verbreitet wird, weil der natürlich Cash bringt. Und da sind, glaube ich, wirklich, das kann man den Leuten abnehmen, eine Menge Leute mit bei, die wirklich einen guten Taler verdienen, weil sie auch intelligent sind und weil sie in Teilen natürlich auch Leute vielleicht abzocken. Ja, die Leute gibt es, und das werde ich auch, wenn ich sehe, immer angehen. Also da werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Jetzt heuch ich dauernd gegen diesen Popfilter hier. Geh weg, du Popfilter. Aber was sie wirklich haben, ist, sie sind giftig. Sie sind einfach leidenschaftlich. Und wenn ich das einfach die Zeit mal zurückdrehe, dann ist es, eigentlich wirkt es auf mich so, als ich da gesessen habe, als wenn ich die Welt 2006 vor mir habe, wo SEO losgegangen ist. Da waren die Leute auch so gierig. Wir waren alle jung, wir waren alle voller Leidenschaft, wir wollten irgendwie was bewegen, und wir konnten auch was bewegen, weil es schnell ging. Schnell und hektisch haben wir die SERPs bestimmt, schnell und hektisch haben wir Traffic organisiert, schnell und hektisch haben wir Geld verdient mit dem Traffic, den wir erzeugt haben. Nichts anderes machen die Jungs da auch. Ja, muss man mal wirklich dazu sagen. Und jeder, der diesen Weg nicht gehen will für seinen Produktvertrieb, wo die Großen das im Vertrieb ja schon lange machen, welche Nivea-Creme oder welche Super-Creme für Frauen löst denn das Faltenproblem wirklich? Und was wird in der Werbung euch suggestiert? Dass es wirkt. Und das ist halt totaler Bullshit. Wenn man sich auf diese Wahrheit einfach mal einlässt, dann wird man sehen, dass eigentlich dieses ganze Marketinggeschäft ein ziemlich unehrliches Geschäft ist. Und wir brauchen ja nicht so tun, als ob wir hier die Ethik für uns nur einfach gepachtet haben. Sondern wir machen halt einen Job, und im Kern geht es darum, den Kunden mehr Geld in die Tasche zu bringen, als sie vorher hatten. Nichts anderes, nicht anders ist die Technik. Die Leute geben mir nicht Geld, weil die hinterher weniger erfolgreich sein wollen als vorher. Das ist doch einfach eine Lüge. Und ja, das war an dem Tag so, und das habe ich für mich da sehr gut realisiert. Habe auch eine Menge Tipps in dem Bereich bekommen. Und was passiert nach dem Tag? Ich habe eine Menge Sachen um die Ohren gehauen bekommen, und jetzt ticke ich so, wie ich ticke. Ich muss die Sachen halt ausprobieren, um zu sehen, wie die Reaktionen wirklich sind. Und nun mache ich die erste Anzeige, und mir fliegt die gleich um die Ohren von den SEO-Leuten. Und ich setze mich jetzt damit auseinander. Sehe aber auf der einen Seite die Leute, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind über das, was ich da mache. Sehe aber auf der anderen Seite, wie es wirkt. geguckt, weil neben allen Kommentaren sind eben auch sehr viele Anfragen gekommen, die eben in Richtung Zauberformel gegangen sind. Man höre und staune. Und ich kann Ihnen auch eine Zauberformel liefern, weil ich die für mich ja wirklich gefunden habe. Also das Versprechen ist eigentlich da. Nun werde ich aber jetzt nicht dahin gehen und mir zurzeit zumindest noch nicht überlegen, wann mache ich denn in dem nächsten Video, wann setze ich denn jetzt meinen Pitch? Wann mache ich jetzt irgendwie die Infophase und wann mache ich die Pitchphase? Wann setze ich das Versprechen ein, ja? Die Rückgabegarantie, die ganzen Sachen, die die Infomarketer machen und die auch funktionieren. Guckt euch doch die Zahlen an. Neuromarketing ist doch gar nicht so schwierig. Ihr sagt oftmals selbst in der Conversion-Optimierung, dass die Sachen, dass die Leute primitiver sind, als man denkt. Ja, sind sie. Aber sie sind im Bereich Infoprodukte genauso primitiv. Und warum soll man nicht Infoprodukte auch als seriöses Produkt auch in seinem Angebot als Agentur einbauen? Würde ich jetzt noch nicht machen, weil Infoprodukte halt einen scheiß Ruf haben und auch diese ganze Szene einen scheiß Ruf haben und ich weiß, dass die Leute da draußen rumrennen und sagen, das sind die bösen Jungs und das sind die guten Jungs. Aber da sind sehr viele Leute mit bei, die mittlerweile auch große Firmen aufgebaut haben und die sind nicht unerfolgreich. Die beraten mittlerweile Leute aus dem Bereich Amazon SEO zum Beispiel, kommen viel mehr Leute aus dem Bereich schnell und hektisch reich, als aus dem SEO-Bereich wirklich kommen. Also muss ich dem doch einfach, ja, ich muss das doch einfach wahrnehmen und gucken, dass die Felder immer weiter zusammen sich schieben. Und ich sehe ja auch, wie es weitergereicht wird. Ich komme mal wieder auf Felix zurück. Ich sehe Felix mit einem Calvin Hollywood auf der Bühne stehen und ist natürlich cool, weil für Felix ist es cool, der Reichweite hat. Calvin hat, glaube ich, noch eine viel größere Reichweite. Sich mit dem zu zeigen, ist natürlich reputationsmäßig ein cooler Move. Wenn ich aber gucke, mit wem sich Calvin umgibt, weil er halt diese Performance- und Infoprodukt-Marketing-Themen halt auf dem Schirm hat, dann warum stellst du dich neben ihn? Weil er ist ja schon Teil dieser Welt. Und ich finde es auch nicht mal schlimm. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass du dich mit ihm zusammenstellst. Aber wenn ich so denken würde wie du, würde ich sagen, hey, du stehst jetzt auf der dunklen Seite. Also es gibt diese Trennung gar nicht. Und vielleicht findet das einfach nur in euren Köpfen statt. Achtet einfach darauf, dass ihr die Leute beurteilen könnt. Und ich meine, an einem Chris Stelius wird da nicht vorbeikommen. Der Typ haut unheimlich viel Kohle in Facebook raus, um euch zu targeten. Weil die Typen einfach verpixeln, was das Zeug hält. Das habe ich da wirklich gelernt. Und ist ja nicht so, dass ihr jetzt einfach nur auf die Anzeige von Zumago klickt und jetzt nicht irgendwie euch einen Pixel einfangt. Sorry, so ehrlich müssen wir doch mal sein und das müsst ihr halt einfach schlucken und verstehen. Und das macht ihr im ganz großen Stil, um dann einfach Audiences aufzubauen. Und das ist nicht unintelligent, das ist ziemlich intelligent, weil das nämlich abseits von dem läuft, was ihr mit Intent-Pop-Ups und so vielleicht da gerade probiert und die Leute nervt, ist dieser Pixel halt überhaupt gar nicht sichtbar. Und trotzdem kann ich euch super targeten hinterher. Also lasst euch einfach, ist meine Empfehlung, denkt nicht dieses Schwarz-Weiß-Spiel weiter, sondern guckt, wer macht was in dem Bereich, was könnt ihr von wem lernen und passt es auf euer Business an. Ja, es ist immer eine Frage der Anpassung und Anpissung. Und das müsst ihr einfach probieren. Einfach nicht böse zu werden. Und aber spürt aber einfach auch mal, und das haben ja viele Arbitrage auch im SEO-Bereich einfach schon vor 10 Jahren schon festgestellt, dass in dem Bereich Arbitrage auch eine ganze Menge Geld zu verdienen ist. Und wenn ihr halt auf einer Goldader sitzt in dem Bereich Performance-Marketing, dann spürt einfach mal, wie es sich anfühlt, wenn der Kontostand plötzlich innerhalb von 14 Tagen 3 Nullen mehr hat. Ja, also nicht von 1 auf 1.000, sondern gehen wir mal einfach davon aus, dass ihr schon 1.000 Euro auf dem Konto hattet. Und dann spürt einfach mal, was mit euch passiert. Das ist ja eine ziemlich wichtige Erkenntnis, die ich in meinem Leben schon relativ früh hatte, dass ich gesehen habe, was auf meinem Beamtenkonto da so an Durchfluss ist in bestimmten Bereichen, wenn irgendwas funktioniert hat. Aber löst euch auch von dieser Vorstellung, dass es wirklich schnell und hektisch und reich ist. Nicht alle davon sind reich. Aber die intelligenten Leute schaffen es vielleicht, reich zu werden. Und nicht alles davon geht schnell und hektisch, sondern diese ganzen Verkaufsfunnels, die bauen, was ja so im Endeffekt so immer geredet wird, das sind halt Sachen, da kannst du auch richtig was verkacken und kannst auch sehr viel Geld verlieren, wenn du den Funnel nicht richtig baust. Und das ist harte Arbeit. Das ist mindestens genauso eine harte Arbeit wie das, wenn wir Suchmaschinenoptimierung machen, weil du Know-how brauchst und weil du auch die Logik brauchst, um wirklich was zu machen. Wir hatten 2 Leute zum Beispiel, die über ihre Launches berichtet haben und die durch ein paar Fehler, die sie gemacht haben, richtig 6-stellig verschenkt haben oder 5-stellig verschenkt haben. Und das ist auch ein Risiko, was die Leute fahren. Also denkt nicht einfach, dass die nur schnell und hektisch reich werden, sondern es ist ein Bereich, den ihr bestücken könnt, so als wenn ihr Display-Werbung macht. Ich habe persönlich gar keine Ahnung von Display-Werbung. Aber das heißt doch nicht, dass ich damit kein Geld verdienen könnte. Und auch da gibt es schwarz und weiß und gut und böse, gibt es doch überall in jedem Bereich. Also, ich will es wirklich nicht so trennen. Ich kann euch nur raten, es auch nicht so zu trennen. Und ja, ich werde den Bereich auf jeden Fall weiter verfolgen und werde auch hier in Wayne und werde in meinen ganzen Blogposts, alles, was ich so veröffentlichen werde, werde ich immer wieder auch mal drauf eingehen, um euch auf den letzten Stand zu bringen. Und ich könnte mal schwören jetzt, dass die Followerrate, gerade wenn ich mich dem Thema widme, extrem steigen wird, weil es auch im SEO-Bereich eine unbändige Gier danach gibt, zu verstehen, wie diese Jungs und diese Systeme funktionieren. Als Karl damals von Systemen gesprochen hat, sorry, lieber Karl, ich habe nicht gerafft, wovon du redest so richtig. Ernsthaft. Jetzt, viele Jahre später und nachdem ich mir mal ein bisschen Zeit genommen habe, mich gezwungen habe, Zeit zu nehmen, verstehe ich, was du gemeint hast. Und ja, lach mich aus. Aber ich finde es viel wichtiger, dass andere Leute noch nicht auf dem Stand sind. Manche sind mir voraus. Das ist immer so, dass manche schneller sind. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller am Verarbeiten, aber im Kern geht es genau darum. Ja, das ist das, was ich mit euch hier besprechen wollte. Ich freue mich riesig über alle Kommentare, die ihr jetzt hier runterschreibt oder über jede persönliche Nachricht, die ihr mir zukommen lasst zu diesem Thema. Und da ist es mir egal, aus welchem Lager ihr kommt. Ich habe diese Trennung nicht mehr. Und ich freue mich wirklich auf eine herzhafte Diskussion und ich werde auch weiterhin Anzeigen in dem Stil schalten, um diese Diskussion, wenn auch nur diese Diskussion, anzufeuern. Aber ich werde euch auch verpixeln, wenn ihr auf meine Seite kommt. Sorry. Das ist modernes Marketing und Facebook ist fucking gut da drin, eure Zielgruppen euch definieren zu lassen, wenn ihr es intelligent in der Seitenstruktur aufsetzt, was ja Intelligenz wieder bedeutet, dass das was mit Informations- und Navigationsstruktur zu tun hat. Merke. Ich steigere mich da so rein. Wenn ich zum Beispiel ein Beispiel gebe ich euch jetzt noch mit. Ich habe ja mal gesagt, dass der Aufbau von Wikis eine der Zauberformeln sein kann, um Sichtbarkeit zu erzeugen und damit eine Reichweite zu bekommen, gerade wenn ihr eine Verbindung zu eurem normalen Content habt. Dazu stehe ich auch. Das ist eine der Sichtbarkeitszauberformeln, die es da für SEO draußen gibt. Jetzt ist es aber so, dass ich als SEO ja damals mal in unserer eigenen Geschichte einfach unsere WordPress-Engine, die unsere Seite ja ist, dazu veranlasst habe, dass einfach die Wiki-Seiten, um ein vielleicht paar Pünktchen mehr im Ranking zu bekommen, ein paar SEO-Kriterien mehr zu haben, dass ich die URL gebrochen habe und sie aus dem Verzeichnis Wiki rausgelöst habe und einfach eine Ebene nach vorne gezogen habe, um das Keyword möglichst weit vorne zu haben. Die Philosophie gab es ja mal. Und ich glaube, dass es vielleicht auch noch ein paar Pünktchen gibt. Nun bin ich aber in dem Bereich grundsätzlich unterwegs, dass ich vielleicht sehen will, wie so ein Verzeichnis performt. Auf Basis von einem Sichtbarkeitsindex, aber auch auf Basis von vielleicht einem Facebook-Retargeting, was ich irgendwie vorher verpixeln muss, um eine Audience zu bauen. Und dann merke ich plötzlich ziemlich schnell, dass ich bei der Art von SEO-Maßnahme nicht mehr in der Lage bin zu sehen, wie ein Verzeichnis performt, sondern müsste eigentlich alle Einzelseiten einzeln tracken, was überhaupt nicht möglich ist bei so einem Wiki, was hunderte von Seiten irgendwann haben wird. Und ich komme auch nicht dahin, eine Targeting-Gruppe in Facebook zu bauen, weil ich das Verzeichnis halt nicht tracken kann. Sondern wieder jede Einzelseite in einen endlosen Baum von URLs reinpasten müsste. Ja, also einfach das zu erkennen schon, dass diese Sachen einfach zusammenhören und dass ich vielleicht eine Priorisierung habe zwischen diesen Momenten von SEO und eine Abwägung habe von, bringt mir denn dieses Verkürzen der URL jetzt mehr, als wenn ich vielleicht die normale Seitenhierarchie fahre und damit in diese Möglichkeit der Audience, des Audience-Buildings reinzukommen. Also es ist eine Relation der Möglichkeiten und am Ende des Tages haben wir uns dafür entschieden, einfach wieder in das Verzeichnis reinzugehen, weil ich glaube, dass auch der Ranking-Faktor über dieses Verkürzen der URL nicht mehr so stark ist, dass ich da so viel gegensetzen könnte, um diesen Mehrwert, den ich auf der anderen Seite habe, einfach zu rechtfertigen. Und das könnt ihr in sehr vielen anderen Bereichen für Informationsarchitektur mittlerweile auch runterbrechen. Und da kann ich euch nur raten, denkt in die andere Richtung, weil sonst werdet ihr nie diese Sachen gegeneinander ausspielen können und bewerten können. Und das ist wichtig, wenn ihr globales Marketing machen wollt, Online-Marketing von nicht von einem anderen Stern machen wollt, aber effektiv machen wollt. Effektiver zumindest als eure Konkurrenz. Und darum geht es am Ende des Tages immer. So, ich habe fertig.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. Oh.
Ja, jetzt habe ich den Einspieler zwar gebracht, aber ich muss sagen, ich bin in Sachen Events wirklich ein bisschen leer. Ich weiß gar nicht, was die Zukunft bringt. Ich werde jetzt erstmal auf den Jakobsweg gehen und danach wäre ich gerne zu den Web-Video-Days von NetSpirits gegangen, kann aber nicht, weil da das terminlich einfach nicht passt. Das ist ein Event, das kann ich euch empfehlen. Da war ich im letzten Jahr wirklich ziemlich cool, wenn ihr euch zumindest mit dem Thema Content Marketing und Video gerade in diesem Zusammenhang beschäftigen wollt. Dann geht da hin, ist für einen kleinen Taler im Endeffekt wirklich sehr viel Wissen, was ihr da aufsaugen könnt. Sonst kann ich euch einfach nur anbieten, wenn ihr noch Events habt, wir promoten die hier gerne, weil es einfach um Fortbildung geht. Und wenn ihr irgendwelche Termine habt, gebt uns die einfach, ihr müsst die nicht in die Kommentare schreiben, sondern schickt die mir einfach an die entsprechende Adresse oder über mein Facebook-Profil und dann werden wir das hier promoten. Ich habe da überhaupt gar keine Ängste, egal ob schnell und hektisch reich, ob Contra oder SMX, ist mir völlig egal. Am Ende des Tages ziehen wir alle an einem Strang und nochmal, um darauf zurückzukommen, gerade fiel mir gerade ein, weil wir ja die Contra auch gestern nochmal besprochen hatten, als Format und welche Leute da schon da sind. Der Christian Tembrink ist ja auch bei der Contra und redet. Da sind übrigens die ganzen Infoproduktmarketer und Performance-Marketer. Die sind bei der Contra. Und jetzt guckt ihr euch mal an. Ich glaube, im letzten Jahr war die mit 300 Leuten. In diesem Jahr peilen die, glaube ich, 600 Leute an. Und dann guckt euch mal an, wie die auch so ein Erfolgskongress, wie die sich entwickeln. Und dann macht nochmal, bildet euch mal ein Urteil darüber, welche Zielgruppen da angesprochen werden und ob man Zielgruppen damit ansprechen kann. Deswegen werde ich mich da nicht verschließen, sondern werde mir immer angucken, wer da auftritt und werde auch selber auftreten, um das Level natürlich auch gerecht zu halten und eben auch geilen Scheiß anzubieten. Ja, das war's in dieser Ausgabe 1.20. Ich habe ein bisschen überzogen, aber ich habe mich auch sehr stark reingesteigert diesmal. Ich habe ja eine Menge angekündigt, das sagt man ja immer, wenn man so ein Explosiv Podcast ankündigt, dann sind die Leute natürlich immer so in einer mega Erwartungshaltung und denken immer, dass jetzt hier wirklich der Bus abfährt. Ich hoffe, dass ich denen in irgendeiner Form gerecht wurde, zumindest war es leidenschaftlich und das ist nicht gespielt, sondern das ist das, was in mir gerade brodelt und wer denkt, dass ich jetzt über Performance Marketing meine Agenturexpansion vorantreibe, der hat vielleicht sogar recht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Marco.
The most powerful element in advertising is the truth. We. The best way to predict the future is to create it. We.
In our factory, we make lipstick. We. In our advertising, we sell hope.
Was sonst?